Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Neue Ausgabe, gleiche Sender, gleiche Welle. Immer mal wieder andere Gäste. Heute sprechen wir hier in der Plattform über den Verein Menschlichkeit Ulm e.V. Wir haben schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, aber es gibt immer wieder neue Entwicklungen und auch einfach Berichtenswertes, denke ich. Mein Name ist Michael Trost und meine beiden Studiogäste sind zum einen der erste Vorstand des Vereins, die Elena Flügel. Herzlich willkommen, Elena. Hallo.
Hallo.
Und zum anderen der Yusuf Al-Hinawi. Und Josef, dir auch ganz herzlich willkommen hier.
Danke.
Premiere für dich hier im Radio bei Radio Free FM. Ja, ich sagte es eben schon, wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal gemeinsam zusammen Sendung gemacht. Das war in einer Zeit, wo eben ganz viele Menschen nach Ulm gekommen sind, die Flüchtlings-, glaube ich, von Krise gesprochen, die Situation auf jeden Fall sehr, schwierig war, sagen wir es mal so. 2 Jahre später wäre es anders, ist vielleicht mal wieder an der Zeit, auch ein bisschen zu sprechen, wie geht's euch, wie entwickeln sich die Dinge und vielleicht auch zu sprechen, was aktuell in Bezug auf den sicheren Hafen, den Ulm ja deklariert hat, sich dahin vielleicht verändert hat. Also einfach so in Kürze, was es so Neues gibt, aber erstmal noch eine kurze Vorstellrunde, vielleicht auch, wenn wir das schon vor 2 Jahren oder das häufigeren gemacht haben, einfach kurz zu euch das Wichtigste, kurze Vorstellrunde.
Ich bin die Elena Flügel, ich bin erste Vorsitzende im Verein Menschlichkeit, habe Psychologie studiert und arbeite gerade bei der IHK, auch im Bereich Geflüchtete. Ja.
Ja, und ich bin Josef Al-Hinawi und ich bin Mitglied mit Menschlichkeit und ich mache meine Ausbildung bei Mauer als Veranstaltungstechnik.
Wie lange bist du schon da?
Schon seit einem Jahr, genau. Das habe ich jetzt mein zweites Lehrjahr angefangen.
Ja, das heißt, du bist dann vor 2 Jahren oder wann aus Syrien
seit
weg?
Seit 3 Jahren ungefähr.
3 Jahre.
Ende 2016.
Ja, 2016.
Ja.
Mhm. Und dann über den Seeweg, oder wie war deine Geschichte, dann hier nach Ulm zu kommen? Wie bist du dann geflüchtet?
Nee, also mein Plan war nicht, dass ich nach Ulm komme. Erzähle ich mal Geschichte von
Anfang, ich würde sagen, einfach, damit die Menschen ein bisschen wissen, wer du bist und auch einfach so deine Lebensgeschichte, das glaube ich schon.
Ich war in der Türkei, ich habe 11 Monate da gelebt und das war jetzt mein Plan, dass ich in der Türkei studieren oder irgendwas, wenn ich das kann, aber hat es nicht geklappt, weil ich habe da fast 13 oder 14 Stunden gearbeitet, von 8 Uhr bis 10 Uhr abends, und dann habe ich mir da überlegt, ob ich nach Deutschland gehe. Und bin ich ganz normal wie die Menschen von der Türkei nach Griechenland und dann so ganz normal. Ich war fast 15 Tage unterwegs und ich habe alles erlebt. Ich bin so viel gelaufen. Das war, es war gut. Ja, ich habe so viel gelaufen und dann, da bin ich erstmal nach München gelandet und dann nach Leipzig und dann nach Sigmaringen, und von Sigmaringen kommt mein Transport nach Ulm, und da bin ich in Ulm geblieben und habe ich Möglichkeit kennengelernt.
Ja.
Zum Glück. Und dann war ich am Anfang mit Vorstand und da haben wir viele Aktivitäten gemacht, wie zum Beispiel Fußball oder Handball, nicht gespielt, sondern Handball gucken bei, wer ist denn Mannschaft?
DSG.
DSG, genau. Ich bin schlecht mit dem Namen. Und dann so langsam kommt das, die haben uns erstmal, wo wir Hilfe brauchen, zum Beispiel bei Deutsch lernen oder wie kann ich oder bei Jobcenter helfen oder so, da haben sie uns immer geholfen und dann kommt dieser Punkt, dass die Leute nicht mehr bei Sprache nur helfen brauchen, sondern auch bei anderen Sachen, zum Beispiel nach Ausbildung Platz suchen oder Studiumplatz suchen. Und dann ja, haben sie sich auch mit uns entwickelt und dann ja, es entwickelt sich immer so oft und dann gibt es was tolle Sachen und dann, ja.
Also für dich auf jeden Fall, jetzt ist mit der Ausbildung ja eigentlich ein großer Wunsch dann erfüllt gegangen, du hast, also, was das angeht.
Danke Elina, die hat mich sehr geholfen mit dem Ausbildungsplatz. Ja, weil ich war im Bibico 11 ein Jahr. Die Bibico macht beruflich sozusagen berufliche Bildung. Und da war ich ein Jahr, habe ich um nach Ausbildung zu suchen, aber habe ich keine gekriegt und dann habe ich gesagt, okay, ich arbeite jetzt irgendwas. Und dann kommt eine Nachricht von Elena, hey Josef, willst du immer noch Veranstaltungstechnik machen? Ja, immer, ja gerne. Und dann hat mir, ja, dann hast du ein Vorstellungsgespräch bei Maurer und sie wollen sich gerne kennenlernen. Und dann, ja, war es so, und dann bin ich schon gegangen und sie haben mich genommen.
Das heißt, für dich ist auf jeden Fall jetzt die Perspektive ja gegeben, zum Beispiel du machst deine Ausbildung, ja. Dann heißt insofern einfach auch für die nächsten Jahre ein Plan. Und ist das mit Bleiberecht und allem mit Asyl bei dir dann schon positiv beschieden, schon geklärt oder habt ihr da noch...
Mit deinem Asyl.
Ja, ist das schon positiv alles durch,
dass du danach... Josef hat eine Aufenthaltserlaubnis, ja. Die hast du jetzt wahrscheinlich auch verlängert, oder?
Habe ich sie verlängert, ja. Und dann... Ja, vielleicht mache ich jetzt nochmal ein Interview, was ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe und wie ist jetzt meine Situation und so. Es geht um alles. Und dann, ja.
Es ist auch möglich, dass man, also jetzt gerade, wenn man eine Aufenthaltserlaubnis hatte eine Weile und wenn man dann auch ein bestimmtes Sprachniveau hat, sich selbst finanzieren kann, dass man dann perspektivisch irgendwann auch eine Niederlassungserlaubnis beantragen kann und damit einen unbefristeten Aufenthaltstitel hat. Das heißt, wenn Josef dann irgendwann fertig ist mit seiner Ausbildung, muss er vielleicht nochmal eine Sprachprüfung machen, dass er dann C1 hat und dann könnte er auch eine Niederlassung beantragen.
Nee, nach der Ausbildung glaube ich, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, und dann habe ich die B2-Niveau, und kann ich 70% von meinen Lebensmitteln
Lebensunterhalt,
dann bekomme ich die Daueraufenthalt.
Genau, ja. Stimmt, weil du ja dann schon über
aber
4
jetzt,
Jahre
ja, genau. Aber jetzt, wenn ich die C1 habe und ja, neben Ausbildung weiß ich nicht, aber mit C1 und Nebenjob kann ich meinen Daueraufenthalt beantragen und anbieten.
Ja. Das heißt, die Perspektive ist auf jeden Fall gut, genau. Und dir macht die Ausbildung Spaß. Ja. Du hast jetzt wahrscheinlich dann angefangen mit September, oder? Wann ging es los?
Jetzt im September.
Letzten September. Ach so, das ist schon das zweite Ausbildungsjahr.
Genau, oh, jetzt okay. Zweites Jahr.
Jetzt, ach so, okay. Ja. Prima.
Ja. Und wir sind sehr stolz.
Also auf jeden Fall positive Entwicklung und hört sich alles sehr positiv an. Elena, wir sollten vielleicht noch mal kurz sagen, ihr habt euch als Menschlichkeit, glaube ich, vor 4 Jahren mittlerweile gegründet.
Genau, wir hatten neulich unseren 4. Geburtstag, 11. September 2015, im Rahmen der Flüchtlingskrise. Am Anfang war unsere Gründung eher spontan und extrem chaotisch, weil wir noch gar nicht so richtig wussten, was wir da eigentlich machen. Wir wussten auch nicht, dass es in Ulm schon ein ganzes Netzwerk gibt an Leuten, die Flüchtlingen helfen. Und da mussten wir uns halt so nach und nach reinfuchsen. Was toll war, war, dass wir, weil wir halt keine Ahnung hatten, immer direkt zu den Leuten einfach hingegangen sind. Also wir sind zum Beispiel in die Keplerhalle reingelaufen oder wir sind in die Unterkünfte gegangen, haben geklopft und gesagt, hey, was braucht ihr eigentlich? Und das war im Endeffekt das, was uns ganz nah an die Personen rangebracht hat.
Ja.
Und dass wir auch einfach, also unser Motto des Helfens ist eigentlich nicht, wir wollen jetzt jemandem helfen, so von oben nach unten, sondern wir wollen mit den Personen
genau,
was machen.
Genau, so sozusagen einfach, die waren mit uns Schritt für Schritt dabei und was wir brauchen und mit dem Sprache oder Studieren, Ausbildung und so weiter, das alles Ja, oh, hat sich entwickelt.
Hat sich
ja,
entwickelt.
Hat sich entwickelt. Genau.
Das heißt, ihr seid dann zufällig dann irgendwo in der Keplerhalle oder wo auch immer du dann warst, aufeinander gestoßen und dann hast du gesagt,
das was war brauchst du die von der Das war ein anderes von uns.
Ja.
Mit wem hast du dich als erstes?
Habe ich erstmal mit Jacques. Ja. Mhm.
Jacqueline?
Mhm. Ja. Die zweite Vorsitzende?
Ja. Jacqueline Tegers, ja, auch schon bei uns im Lokal.
Ich war oft mit beiden. Und dann, ja, wir waren immer, wie gesagt, bei Fußball. Und dann, der hat uns mit dem Sprache geholfen. Und ja, und Nachhilfe.
Also das lief einfach so Schritt für Schritt. Am Anfang haben wir noch irgendwelche Klamotten irgendwo hingekarrt, haben irgendwelche Betten aufgebaut und dann haben wir schnell gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was die Leute brauchen, sondern die Leute brauchen
genau,
Sprache.
Genau, das war in Molkstraße, als wir in der Kabelhalle waren, dann kommt mein Transport nach Molkstraße und da fehlt fast alles, also es gibt nur ein paar Pfannen und so und wir brauchen was zum Essen machen und so weiter oder Sofa zum Sitzen oder keine Ahnung, ja, dann habe ich keine Ahnung, wie ich ein Sofa kaufe oder keine Ahnung, die haben uns auch gehabt, wie das wir im Internet suchen können und so weiter. Und ja, und danach kommt die Ausbildung, wie gesagt, und dann.
Ja.
Und wichtig ist uns einfach, dass wir, wie gesagt, nicht von oben runter helfen, sondern dass wir die Leute unterstützen, dass sie im Endeffekt selbstständig werden. Und vor allem, dass wir sie danach auch in unsere Projekte mit einbeziehen und sagen, hey, du organisierst jetzt mit. Also dieses Fest, das wir jetzt am Samstag hatten, da haben alle zusammen das organisiert. Also das würde uns gar nicht einfallen. Der Yusuf hat die komplette Technik geschmissen. Ohne den hätte es überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und genauso, das ist uns einfach wichtig, die Leute mit den Stärken, die sie haben, da einzubringen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das Lerncafé als großes Projekt, das zweimal in der Woche stattfindet.
Lerncafé heißt das?
In dem eben man kommen kann, einfach jetzt egal, ob man Geflüchteter ist oder nicht, auch wenn man einen Migrationshintergrund oder irgendwelche Sprachprobleme hat, kann man kommen, wenn man noch im Deutschunterricht ist, aber auch wenn man schon in der Ausbildung ist und Hilfe braucht. Ja, jetzt
mit dem Ausbildung auch.
Ja, genau. Ja. Und das leitet zum Beispiel auch unser Vorstandsmitglied der AMA, weil der einfach einen super Zugang zu den Leuten hat und mit denen das einfach viel besser umgehen kann, als ich das könnte. Und so muss man einfach die Leute einsetzen, egal woher sie kommen. Und
wie viele Aktive seid ihr denn momentan im Verein? Also ihr seid auf jeden Fall mal, ich weiß, zwei Vorstände. Und wenn ich auf die Website schaue, ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die da aktiv sind. Wie viele seid ihr denn aktive?
Also wir haben 80 Mitglieder.
80?
Ja, aber die sind nicht alle aktiv. Ne?
Ja.
Wir sind also jetzt von Mitgliedsseite her vielleicht so 15 Leute, die richtig aktiv sind. Aber dazu kommen dann noch die Leute, die im Lerncafé aktiv sind. Die sind nicht alle Mitglieder, die sind auch teilweise einfach nur so ehrenamtlich dabei. Das sind mindestens 30. Bei dem Buddy-Projekt sind Leute mit ehrenamtlich engagiert. Und bei unseren anderen Veranstaltungen auch, aber halt nicht so regelmäßig. Also das ist, da muss man ein bisschen unterscheiden. Das sind jetzt nicht nur wir die Aktiven, sondern das sind einfach regelmäßig Aktive.
Auf Buddy-Projekt kommen wir vielleicht gerne auch nochmal. Was mich so ein bisschen interessiert, ihr habt das den Verein gegründet in einer Phase 2015, wo eben ganz viele Menschen nach Ulm geströmt sind und die Situation sehr, sehr schwierig war. Wie hat sich denn bis zum heutigen Tag die Lage verändert? Hat sich insgesamt der Zustrom und insgesamt vielleicht auch einfach die Präsenz der Dinge ein bisschen entspannt? Oder wie ist aktuell die Situation? Also man hört zumindest nicht mehr ganz so viel. Wenn man medial irgendwo die Dinge verfolgt, dann kommt natürlich das Thema mit Schiffen, die nicht anlanden dürfen, Menschen, die auf Schiffen verharren dürfen, immer wieder in den Medien vor. Jetzt aber so bei uns selber höre ich relativ wenig, dass wir jetzt irgendwo Unterkünfte oder irgendwas oder irgendwie bräuchten, suchen oder die Menschen irgendwo Not irgendwie haben. Wie hat sich jetzt seither die Situation oder aktuell die Situation denn so entwickelt? Beziehungsweise wie ist aktuell die Situation und besonders eben hier auch in Ulm?
Also es kommen nicht mehr viele neue Leute an. Was noch sage ich jetzt, genau weiß ich es auch nicht, aber das kommen wenige an. Was noch kommt, sind ein Familiennachzug, aber auch nicht so viel, wie ursprünglich mal angenommen wurde. Und vereinzelt Leute, die von irgendwo anders hier noch verlegt worden sind. Ja, also ich kenne sehr wenige, ich kenne vielleicht jetzt zwei oder drei Leute, die relativ neu da sind. und die jetzt auch bei uns mit integriert worden sind. Aber sonst sind es wenige. Also das ist nicht mehr der Anstrom, der jetzt vorher war.
Ja.
Und von der Entwicklung kann man sagen, sehe ich so ein bisschen zwei Richtungen. Also zum einen gibt es Leute wie der Yusuf, der jetzt in der Ausbildung gemündet ist, die sich top integriert haben, die in deutschen WGs wohnen, die einfach irgendwie angekommen sind und auch Lust haben. Oder auch Leute, die jetzt echt schon eine Weile arbeiten oder ins Studium eingemündet sind. Ich meine, 4 Jahre ist jetzt ja auch nicht unbedingt eine kurze Zeit, da kann man ja schon auch irgendwie was erreichen. Und dann gibt es welche, die haben vielleicht nicht so viel Zeit investiert ins Lernen, sondern sind direkt eher in Arbeit gegangen. Das betrifft vor allem eher Leute aus Afrika, weil da auch oft natürlich die Familie noch im Hintergrund steht, die, zu der man dann vielleicht Geld runterschicken soll. Und da, die kommen jetzt an den Punkt, an dem es für sie kritisch wird. Also wir waren ja schon öfter hier in der Sendung an kritischen Punkten. Das ist wieder einer. Also die Asylanträge gehen jetzt immer mehr zu Ende. Und für manche Leute heißt das was Gutes und für die meisten ist das eher was nicht so Gutes, weil sie eben dann was Negativbescheid bekommen. Und immer mehr von den Geflüchteten, die halt bisher in Arbeit waren und Negativbescheid bekommen, die müssen sich jetzt entscheiden, wenn das Asylverfahren dann abgeschlossen ist, okay, möchte ich nach Hause gehen, also möchte ich wieder zurück. Das wollen die wenigsten, weil sie einen riesen Weg auf sich genommen haben, um überhaupt hier zu sein. Oder bleibe ich hier in der Perspektivlosigkeit, weil das Problem halt ist, dass man, wenn man dann soweit ist, entweder seinen Pass abgeben muss, mit dem man dann potenziell abgeschoben werden könnte, oder man bekommt ein Arbeitsverbot und kann dann halt nichts mehr machen.
Wie hat sich denn durch die Gesetzesanpassung und die Veränderungen im letzten Jahr, also im Herbst letzten Jahres, hat es ja, glaube ich, die eine oder andere gesetzliche Veränderung ergeben?
Ja, jetzt erst.
Hat sich das dann bei euch spürbar irgendwie auch, oder hat sich dadurch was verändert in der Arbeit?
Also, jein. Also, zum einen, also es ist jetzt erst im Endeffekt, fangen die neuen Gesetze an.
Ja.
Es ist alles ein bisschen strenger geworden. Also, die Möglichkeit zum Beispiel eine Ausbildung zu machen und dabei nicht abgeschoben zu werden, die gibt es immer noch. Wir hatten gehofft, dass es eine Veränderung, eine positive Veränderung Richtung Arbeit geht. Also dass auch zum Beispiel Personen, die jetzt seit 2 Jahren irgendwo arbeiten und die der Betrieb halt braucht und die sich nichts zu Schulden kommen lassen, dass die bleiben dürfen, dem ist leider nicht so. Also es gibt eine Beschäftigungsduldung, heißt es, die jetzt neu aufgesetzt worden ist. Aber da werden vielleicht 5% der Personen reinfallen, weil man die Sachen, die man dafür braucht, die Voraussetzungen überhaupt gar nicht erfüllt. Ja, also man muss 18 Monate in Duldung, also negativ entschiedener Asylantrag, und 12 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Wenn man so lange in Duldung ist, kommt man aber irgendwann mal ein Arbeitsverbot oder man wird abgeschoben. Also es geht ganz oft überhaupt gar nicht. Und das ist sehr schade. Ich finde es auch ein bisschen eine Farce von der Politik, ehrlich gesagt. Und man hat das Gefühl, es wird jetzt halt mehr stärker gegen die Leute vorgegangen, die sich quasi dieser Abschiebung entziehen, was irgendwo ja auch nachvollziehbar ist. Aber andererseits trifft es halt auch oft, meiner Meinung nach, die Falschen. Weil es halt oft die trifft, die halt brav sind und arbeiten gegangen sind. Und
ja. Finden aktuell denn Abschiebeflüge statt?
Ja.
Also man hört zumindest nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, medial
irgendwo.
Ganz
regelmäßig. Ganz regelmäßig.
Man hört irgendwie nicht mehr so viel oder das kommt auch nicht so viel.
Also nach Afghanistan immer noch.
Oh ja.
In Baden-Württemberg immer noch nicht so viel,
ja,
weil Baden-Württemberg sich da immer noch ein bisschen zurückhält. In Bayern nach wie vor. Was jetzt vermehrt stattfindet, sind Abschiebeflüge nach Gambia, weil einfach da die Asylgründe weggefallen sind, nachdem dieser Diktator abgesetzt worden ist. Trotzdem wollen viele halt nicht zurück, weil sie oft da keine Zukunftsperspektive haben. Das kann man jetzt Wirtschaftsflüchtling nennen oder nicht. Das ist jedem überlassen. Aber ja.
Das heißt eigentlich, die Situation ist nach wie vor prekär, auch wenn vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist gerade im ganzen Thema Klima und CO2 und allem dem das auch geschuldet, dass es vielleicht ein bisschen in den Hintergrund medial getreten
ist. Ja, das ist ja auch okay.
Und vielleicht viele Menschen sich auch daran gewöhnt haben, dass dort einfach Abschiebung oder ja.
Ich meine, ich finde allgemein in Ordnung, dass das Thema Flüchtlinge nicht mehr so präsent ist, weil das war ja viel zu übertrieben und Was natürlich leider immer noch passiert, ist, dass nur Negativnachrichten hochgepusht werden, aber das ist, glaube ich, normal. Ja, aber Positivbeispiele gibt es genug. Mhm. Geil.
Ja, also auf jeden Fall, die Situation ist nach wie vor recht schwierig.
Zumindest für eine Personengruppe.
Ja, das Problem mit Baden-Württemberg und Bayern, da hatten wir auch schon in anderen Sendungen darüber gesprochen. Habt ihr das akut auch noch? Also wir hatten ja schon den Fall hier in der Sendung, wo dann jemand quasi von euch betreut wird, der aber auf der bayerischen Seite in Elchingen dann die Unterkunft hatte und dann akut auch von Abschiebung bedroht war.
Das Problem ist immer noch genauso wie vorher.
Das besteht nach wie vor. Ja. Und da gibt es dann ja auch trotz der neuen gesetzlichen oder Regelungen, also auch zwischen den Bundesländern nach wie vor in der Interpretation und in der Auslegung, wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach Unterschiede einschieben.
Es wird jetzt
rigoros an, auf der bayerischen Seite und in Baden-Württemberg dann eben das weniger.
Es kommt darauf an, wieder welche Gruppierung. Ja. Also die Afghanen werden in Baden-Württemberg noch nicht so rigoros abgeschoben, die Gambier dagegen schon. Mhm.
Das heißt, das Thema Afghanistan, es war ja in der Diskussion, ist es ein sicheres Herkunftsland, ja oder nein? Afghanistan, es tobt immer
Afghanistan
noch.
Afghanistan ist sowieso noch nie als sicheres Herkunftsland bezichtigt worden, auch nicht von den Bayern.
Ja.
Man hat nur gesagt, dass Kabul eine sichere Fluchtalternative darstellen könnte, wobei der UNHCR da auch einen ganz anderen Bericht rausgebracht hat dazu. Aber sie sagen halt, ein junger Mann, der kann ja auch in Kabul irgendwie überleben. Bin ich nicht der Meinung.
Wobei gerade in Kabul, weil du sagst, wir hören ja immer wieder Medien, dass gerade in Kabul auch Anschläge passieren. Und insofern also eine sehr, sehr schwierige Einschätzung. Und also die Aussage jedenfalls, du sagst, es war noch nie als sicheres Herkunftsland, sondern nur für einzelne Orte und Städte und Bereiche wurden dann als solche deklariert. Also die Lage auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr schwierig. Von den Menschen, die jetzt bei uns sind, also ich habe verstanden, wir haben viele Afghanen, viele auch aus Syrien, aus Gambia.
Syrien, Irak, das sind eigentlich die Hauptherkunftsländer, Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, Nigeria, Gambia, also jetzt hier in der Gegend, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nach wo man sich in Deutschland befindet.
Ja, habt ihr dann mit anderen Städten in irgendeiner Weise jetzt auch noch so Austauschkontakt mit vergleichbaren Gruppen? Wie ist so die, seid ihr jetzt hier in Ulm relativ auf euch dann gestellt? Oder wie?
Also Ulm hat ja ein riesengroßes Netzwerk.
Ja.
Ne? Ich war jetzt letzte Woche mit der Uni in Berlin und hatte da viel Austausch mit anderen Studenten über das Thema. Da ich durch meine Arbeit bei der IHK habe ich auch immer wieder Austausch mit der IHK Schwaben zum Beispiel. Also man kriegt schon auch einiges außenrum mit.
Wir machen mal einen kurzen Break. Wir haben so etwa 20 Minuten gesprochen. Mal eine kurze Musikpause und sind dann gleich wieder da hier bei der Plattform bei Radio Free FM. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag zu Gast der Verein Menschlichkeit e.V. Und meine Studiogäste sind Elena Flügel und Josef Alinawi.
Du kriegst es noch hin,
ich übe. Von Mal zu Mal wird es dann besser. Ja, wir waren gerade bei.
Ja. Ich habe an Hinawi gewohnt, das ist kein Problem.
Ja.
Ist lieber.
Auf jeden Fall, ich trainiere und beim nächsten Mal klappt es noch besser. Wir haben gerade so über die Lage der Dinge in Ulm gesprochen. Wir haben gerade festgestellt, also die Flüchtlingssituation ist nach wie vor sehr schwierig. Aber ich glaube zumindest, Elena, es hat jetzt jeder halbwegs vernünftige Unterkunft. Ich glaube, die ganzen Sporthallen, Schulen oder entsprechenden Einrichtungen, die so notdürftig zur Verfügung gestellt waren, sind inzwischen nicht mehr mit Flüchtlingen gelegt.
Also es gibt keine Turnhallen mehr, aber geh mal in Mehringer Weg.
Das ist ehemaliges Militärgelände, glaube ich, die alte Kaserne.
Da wurde ein Haus geschlossen und die Leute sind jetzt wieder zusammengepfercht, zu viert in einem Zimmer. Also das hat sich teilweise ein bisschen entspannt, dann waren es nur noch zwei, jetzt sind es halt wieder vier Leute in einem Zimmer und das ist seit 4 Jahren. Und das sieht's aus.
Das heißt, da gibt es wirklich akute Not und einfach zu wenig Fläche.
Ja.
Gibt es da irgendeine Initiative irgendwo an die Stadt oder stadtseitig irgendwelche Abhilfemaßnahmen, die im Raum stehen,
dass man irgendwas diskutiert? Natürlich ist Wohnungsknappheit ja ein ganz Ulm Thema. Ja. Das sind ja jetzt nicht nur Flüchtlinge, sondern alle anderen auch. Und da wäre auch der Aufschrei groß, wenn man jetzt nur was für die Flüchtlinge machen würde. Es gab ja Anschlussunterkünfte in Wieblingen und in Böfingen, die man extra dafür auch geschaffen hat. Das sind schon viele Familien mit Kindern auch rausgezogen. Aber natürlich, der Wohnungsmangel ist da. Und als alleinstehender Mensch was zu finden in Ulm ist halt wahnsinnig schwierig.
Das heißt eigentlich, ihr seid auch dankbar, wenn es sich noch irgendwo was ergibt natürlich. Oder irgendjemand dann vielleicht jemand
gerade WGs, sind auch immer relativ vorsichtig, aber das ist eigentlich der Königsweg, wenn jemand in die WG zieht.
Wahrscheinlich auch im Sinne der Integration, natürlich, dass eben Kulturen miteinander in Kontakt kommen, ja, und nicht jetzt nur die einzelnen Gruppen aufeinander kleben, ja, und sich da wahrscheinlich an die Haare geraten, weil im Prinzip die Situation so schwierig ist.
Du wohnst doch auch in der WG.
Ja, erzähl mal, wie ist das bei dir, mit wie vielen Menschen und aus welchen Nationalitäten bist du dann zusammen?
Ganz normalen Menschen. Also
ja, nein, sind das jetzt auch Menschen, die geflüchtet sind, ja, oder sind es auch Leute, die, was weiß ich, hier im Studium da sind und aus anderen deutschen Städten kommen? Oder
von mit zwei Deutschen, also eine hat sich vor 2 Jahren ungefähr ihr Studium fertig gemacht, sie hat als Medizin, und der andere ist schon seit langem fertig und macht seine Arbeit, und dann
also jedenfalls, für dich ist es eine angenehme Situation.
Ja, es ist so angenehm.
Du hast mit vielen Leuten
mit ihnen und wir haben
einen Austausch.
Ja, alles super, alles perfekt. Also,
eigentlich so, wie man es sich vorstellt.
Genau.
Wie ihr das auch anstrebt.
Nicht, wie man sich vorstellt. Also,
so wie es
ja, schon klar. Also, wenn man mit seinen einigen Freunden wohnt und so, und dann wurde nicht in eine WG mit fremden Leuten und so, aber wenn man das erlebt und macht, dann ist es schon und normal, also dass neue Menschen kennenlernen, und dann für mich ist es ich mag meine Mitbewohner, ich möchte jetzt nicht in eine andere Wege umziehen.
Du bist zufrieden.
Ich bin zufrieden.
Genau. Ja. Da haben wir vielleicht auch das Stichwort, das wir vorher angesprochen haben, Buddy-Projekt. Elena, erklär mal, was es mit dem Buddy-Projekt auf sich hat. Ich weiß von vor 2 Jahren oder auch, wie wir schon sonst hier gesprochen haben, dass ihr da auch immer Leute zum Mitmachen gesucht habt. Vielleicht gehen wir einfach nochmal kurz auf das Thema mit dem Buddy-Projekt ein, wie ihr euch das vorstellt, was läuft und vielleicht auch aktuell einfach den Stand der Dinge.
Also das Buddy-Projekt hat zum Ziel, Menschen zusammenzubringen, so alles, was wir in unserem Verein machen. Und vor allem für die Personen, die halt noch nicht so viel Kontakte hier haben. Es ist ja auch nicht immer ganz einfach, Deutsche kennenzulernen. Ja, die sind ja oftmals schon in ihrem kleinen Kreis, vor allem die Schwaben.
In der Schule schon.
In der Schule, ja, klar, ja, in der Schule geht. Und deswegen versuchen wir, wie so Tandempartnerschaften zu machen, Buddies eben, denen wir aber ganz, ganz viel Freiraum lassen, dass Personen einfach sagen, hey, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel einmal in der Woche mit dem, keine Ahnung, joggen zu gehen, oder ich kann mir einmal in der Woche vorstellen, mit dem was zu machen, oder den einfach mal mitzunehmen, wenn ich sowieso abends weggehe oder wenn ich irgendwas mache, oder auch wenn derjenige jetzt sagt, hey, ich brauche gerade Hilfe bei der WG-Suche, kannst du mir helfen, dass man da dann ganz direktes Hilfsangebot hat und hat auch jemanden, mit dem man einfach mal Deutsch sprechen kann. Weil wenn jetzt jemand noch im Sprachkurs ist oder vielleicht in der VAB-Klasse oder Vorbereitung, Arbeit und Beruf, da ist er da mit Ausländern, und dann kommt er nach Hause, vielleicht noch in seine Unterkunft, da ist er da auch mit Ausländern, da spricht den ganzen Tag kein Deutsch.
Ja, das spricht er Deutsch. Also das war auch bei mir so ganz am Anfang, ich gehe in der Schule, ich habe von der Schule kein Deutsch gelernt. Also ja, schon die Grammatik, wie kann ich einen Satz aufbauen und so. Aber dann, es hilft nicht, weil ich komme nach Hause, es gibt niemanden, dass ich mit ihnen rede, oder auch wenn ich das wiederhole, das bringt mir nichts, weil ich komme von hier rein, geht von hier raus.
Das ist so, als wenn die deutschen Studenten ins Ausland gehen, dann noch mit Deutschen zusammen sind und dann nicht mehr die Sprache sprechen.
Ja, dann hätte ich den Kontakt mit Menschlichkeit, weil ich immer oft unterwegs mit ihnen, und dann so langsam kommt meine Sprache, dass ich die Dialekte und die Umgangssprache wurde, das ist viel besser, weil in der Schule lernt man nur die Hochdeutsch, und dann in der Straße keine redet Hochdeutsch.
Ja. Wie funktioniert dann das?
Und auch die schwäbische Sprache.
Wenn ihr jetzt also ein Pärchen bilden wollt, das Pärchen hört sich ein bisschen komisch an, oder einfach ein Tandem, sagen wir, Tandem bilden wollt, da habt ihr dann jetzt also zum einen die Leute, die jemanden suchen, die also quasi einen Tandempartner, also bekommen sollen und zum anderen die Interessenten, die jemanden betreuen wollen, und dann setzen die alle miteinander, macht ihr so, schwimmt dann irgendwie so Dating oder sowas?
Nee.
Oder wie finden dann die Richtigen, bis also, dann das passt zueinander?
Also wir machen natürlich immer Werbung für unser Projekt, auch viel zum Beispiel an der Uni, weil da eben auch viele junge Leute sind. Und dann lassen wir jede Seite, in Anführungsstrichen, einen Steckbrief ausfüllen. Das heißt, ich kann da drauf schreiben, was ich gerne mag, was ich nicht so gerne mag, meine Hobbys, keine Ahnung. Und dann matchen wir zwei Personen zusammen, von denen wir denken, dass es passen könnte. Natürlich kann niemand die Garantie geben, dass sich die nachher tatsächlich auch verstehen. Und dann können die sich entweder privat treffen, so wie die das möchten, oder sie kommen zu einem unserer Treffen dazu. Wir bieten dann regelmäßig Treffen an. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr Treffen, da haben wir zusammen gegrillt. Oder wir haben so ein Multikulti-Essen gemacht, dass jeder was mitgebracht hat aus seinem Land. Und das war natürlich total cool. Mhm.
Ja. Und vielleicht für alle die sich ein bisschen interessieren, das sind wahrscheinlich alle Altersklassen? Oder wo fängt es an, wo hört es auf? Was sind so die Jüngsten, was sind die Ältesten, die einen Partner eigentlich benötigen oder suchen oder haben?
Wir haben jetzt, die Jüngsten sind 14.
Ja.
Gerade haben wir mehrere, so 16-, 17-Jährige. Die meisten sind ganz klassisch zwischen 18 und 30.
Mhm.
Ja, also junges Erwachsenenalter.
Ja.
In den 20ern eigentlich. Haben ein paar, also ganz selten auch mal ein bisschen ältere. Aber dadurch, dass wir einfach eher ein junger Verein sind, ziehen wir junge Leute von beiden Seiten an. Deswegen sind es schon eher jüngere Leute.
Also jetzt ältere Menschen sind von 40, 50 und 60, das eher weniger, oder gibt es das auch?
Wir haben weniger, können gerne auch. Es gibt auch Familien, die sagen, wir wünschen uns einen Buddy, der mit uns was als Familie macht.
Mhm.
Oder eine Familie, eine andere Familie.
Mhm.
Es gibt in Ulm allerdings auch noch ein schönes Projekt von Engagiert in Ulm. Das heißt 3x3 Patenschaften.
Mhm.
Und da sind meistens eher ein bisschen ältere Leute dann auch dabei, die dann auch schon berufstätig sind und dann vielleicht da ein bisschen besser zusammenpassen.
Ja, und sonst Jungs und Mädels beides, also
ganz
gemischt, ja.
Außer natürlich jemand sagt, also wenn jetzt ein Mädchen sagt, sie möchte nur ein Mädchen, ist das okay. Mhm. Wenn ein Junge sagt, er möchte nur ein Mädchen, dann geben wir ihm einen Jungen.
Ja. Also da guckt er schon ein bisschen, bis das besser so matcht und passt. Ja,
okay.
Also wie viele Partnerschaften sind momentan am Laufen? Habt ihr so einen groben Überblick?
Am Laufen. Also insgesamt, wir hatten jetzt zwei Durchgänge, das ist jetzt der dritte. Insgesamt waren das so 15 vielleicht. Keine Ahnung, wie viele von denen tatsächlich noch bestehen oder nicht mehr bestehen.
Achso, da gibt es dann bei euch kein Feedback oder
Rückmeldung? Doch, aber das ist ganz schön schwierig, 30 Leuten immer hinterher zu laufen, ob es so läuft oder nicht. Wir hatten zwischendurch auch mal so Buddy-Gruppen, da ist es dann noch unübersichtlicher. Jetzt momentan in der neuen Runde quasi sind es, glaube ich, so 12 Pärchen.
Oh ja.
Mhm. Ungefähr.
Ja, und wer sich jetzt dafür interessiert und zuhört und gern da mitmachen möchte, der soll sich dann einfach bei euch melden oder zum bestimmten Zeitpunkt wo sein oder wie?
Nee, einfach melden, uns bei Facebook, E-Mail oder was auch immer schreiben, dann schicken wir den Steckbrief zu, ausfüllen und dann bekommt er alles andere per E-Mail.
Ja, und Laufzeit ist da keine festgelegt, das heißt, das ergibt sich oder es läuft dann gut oder man sagt dann nach einer gewissen Zeit, nö, ist nicht so gut und dann sucht irgendjemand auch gegebenenfalls wieder einen anderen Partypartner. Ja, und dann kommen wir vielleicht mal in Richtung, was ihr sonst so als Programm anbietet, macht. Ich habe gelesen, ihr wart kürzlich irgendwo auf einer schönen Wanderung.
Ja.
Da habe ich ein paar Fotos in Social Media gesehen. Also erklärt oder erzählt doch mal, was ihr so alles schon Spannendes miteinander unternommen habt, außer natürlich schönen großen Festen, die man auch in der Öffentlichkeit dann schon wahrnimmt und an dem man teilnehmen kann. Aber erzählt mal, was ihr so Spannendes alles macht.
Ich war leider nicht dabei.
Also neben Hilfe, in Anführungsstrichen, dass man irgendwen zum Beispiel irgendwo hin begleitet, versuchen wir eben, wie gesagt, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen begegnen können. Das mag zum einen das Fußball sein, das einmal in der Woche stattfindet, jetzt ab Oktober wieder dienstags abends in der Stapelhalle.
Stapelhalle?
Stapelhalle beim Justizgebäude da hinten.
Ja.
Große weiße, aufeinander gestapelt.
Ach so, das ist die beim Kepler-Gymnasium, die drei. Und dann wusste nicht, dass die Stapelhalle
heißt.
Okay.
Und wir gehen sonntags öfter miteinander Handball gucken beim TSG Sülflingen. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, eine Wandergruppe, die wir ziemlich cool finden. Das heißt, wir nehmen einfach Menschen mit, die Bock haben und dann gehen wir zusammen irgendwo wandern. Das letzte Mal waren wir in Bad Urach, 10 Kilometer mit 30 Leuten. Wir haben, glaube ich, die doppelte Zeit gebraucht, von der die eigentlich vorgesehen war. Ja. Also war total cool, weil man kommt halt voll gut miteinander ins Gespräch, man lernt die Umgebung kennen. Genau, dann trainieren wir zusammen jetzt schon das zweite Jahr auf den Einstein-Marathon, der ja jetzt stattgefunden hat. Mhm. Dieses Jahr waren tatsächlich 29 Anmeldungen. Also, und da auch, man geht dann einfach, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und dann verabreden wir uns, hey, heute Abend gehen wir joggen, wer hat Lust? Und dann trifft man sich und wir gehen zusammen joggen. Mhm.
Ja, das heißt, ihr habt im letzten Jahr das erste Mal teilgenommen, das war gleich die Premiere. Das heißt, ihr habt dann schon eine kleine Laufgruppe dann quasi begründet. Und, ist Laufen populär eigentlich in Syrien, Yusuf, oder wie ist, was ist so gerade an Sport oder Interessen oder beziehungsweise, was ist da jetzt verbreitet? Also laufen Leute dort zum Beispiel auch? Also bei uns wird ja sehr viel gejoggt und gelaufen. Und
wenig Leute laufen schon, also jungen Leute schon, aber ältere Leute laufen nicht. Sind groß genug. Und es ist für uns, das war Laufen nicht so gerne, aber
also so Joggen Fußball ist nicht so verbreitet, oder?
Gibt's schon, also Menschen mögen das. Jungen mögen das nicht, also lieber Fußball spielen, schwimmen, solche Sachen oder Joggen für Junge nicht. Ich mag nicht, kein Joggen.
Ich mag Joggen auch nicht und ich bin trotzdem mitgejoggt. Das war dann voll cool.
Also wenn ich hoffe, dass es ein Fußballspiel gibt, dann mag ich sehr gerne.
Ja.
Oder Fitness oder Schwimmen, das mag ich sehr gerne, aber Laufen, Joggen, nein.
Fußballspiele, Elena, habt ihr doch auch schon veranstaltet, Turniere?
Und ja, Turniere auch immer mal wieder, genau. Das macht der Nuri. Der Nuri ist bei uns für das Fußball zuständig. Und wie gesagt, einmal in der Woche findet es statt. Und immer mal wieder machen wir auch bei so Turnieren mit, die irgendwo angeboten werden. Und dann
also auch dann übergreifend über Städte hinaus? Gibt es da irgendwie vergleichbare?
Also bisher waren wir noch nicht außerhalb von Ulm. Bisher hat vor allem, also haben andere Organisationen hier das gemacht und dann sind wir einfach auch dazugekommen als Team.
Weil wir auch gerade sagen, verschiedene Gruppen, und da hat es vorhin schon angesprochen, neben euch, es gibt ja glaube ich noch einen Flüchtlingsrat und gibt verschiedene Flüchtlingshilfen. Vielleicht können wir ganz kurz einen Überblick geben, wer eigentlich auf dem Gebiet auf dem Gebiet noch so alles aktiv ist und mit wem ihr dann auch letztendlich dann arbeitet. Es
gibt ganz viele Helferkreise, die also vor allem um Ulm herum, in den verschiedenen Dörfern und so gibt es ganz viele Helferkreise.
Ja.
Wir haben in Ulm, wie gesagt, den Flüchtlingsrat, wir haben engagiert in Ulm, wir haben die Diakonie, wir haben die Caritas, wir haben verschiedene kleine Initiativen, wir haben, also alle möglichen Akteure haben mit Geflüchteten hier zu tun. Und wir haben jetzt zusammen mit diesen ganzen Akteuren, es gab früher schon mal den runden Tisch in Ulm und den haben wir jetzt ein bisschen von der Stadt losgelöst und haben ihn auch umbenannt. Das nennt sich jetzt Forum Asyl und Menschenrechte. Das ist zum einen dafür da, dass man sich eben besser miteinander austauschen kann und zum anderen auch dafür da, um auch ein bisschen politischer aktiver zu werden und auch da die Stadt oder andere Akteure einfach so ein bisschen in auch auf Probleme anzusprechen und genau da gemeinsam einfach was zu machen. Und so eine Vernetzung ist halt immer richtig wichtig.
Ja, weil du es gerade auch ansprichst, wie ist denn das jetzt mit der Unterstützung, auch mit finanziellen Mitteln vielleicht oder auch mit Räumen durch die Stadt? Ist das so, dass du sagst, das funktioniert oder könnte es noch besser sein? Oder wie ist da aktuell die Lage? Also ich meine, das, was wir gerade beschreiben, ihr macht das ehrenamtlich. Wir müssen das ja vielleicht auch nochmal erklären. Ich glaube, auch beim Flüchtlingsrat, überall sind viele Menschen, die das alles ehrenamtlich machen, die dafür nicht bezahlt werden, aber die natürlich dankbar sind, wenn sie irgendwie ressourcenmäßig Unterstützung von irgendeiner Seite wirklich auch stellen. Städtischer Seite bekommen. Wie seid ihr da oder wie funktioniert das? Oder gibt es irgendwo Dinge, wo ihr sagt, hallo, da könnten wir wirklich Unterstützung brauchen, da klemmt's?
Also von den Räumlichkeiten her, der Flüchtlingsrat hat zum Beispiel im Mehringer Weg direkt einen Raum. Ich glaube, der wurde Ihnen auch von der Stadt zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt nicht direkt einen Raum von der Stadt bekommen, wir haben uns im Gleis angemietet.
Gleis 44?
Gleis 44, genau, haben wir ein kleines Büro. Und zum Beispiel unser Lerncafé findet immer im Café Jam statt. Und für so einzelne Projekte, da unterstützt die Stadt schon. Also zum Beispiel haben wir von der Bürgerstiftung auch Geld bekommen, unter anderem die Bürgerstiftung hat auch unterstützt fürs Lerncafé, ist ja auch die Stadt, die Bürgerstiftung. Wir haben jetzt auch für das Internationale Straßenfest eine Förderung bekommen, also so punktuell kann man da schon immer mit ihnen reden. Und wenn wir jetzt auch noch andere Räumlichkeiten bräuchten, könnte man zum Beispiel auch mal auf das, also kann man da durchaus auch mit der Stadt reden, die sind da sehr offen.
Und jetzt gerade bei Veranstaltungen hier am Hans-Sophie-Scholl-Platz irgendwie da.
Genau, den da haben wir Platz ganz eng mit der internationalen Stadt zusammengearbeitet. Aha. Da war direkt klar, ja, da dürft ihr drauf. Haben da noch einen Antrag gestellt. Also wir sind gut mit ihnen im Austausch. Das ist auch wirklich ganz arg wichtig. Das bringt nichts, wenn man versucht, das Rad neu zu erfinden. Und ich kenne auch viele Ehrenamtliche, die sich nicht angeschlossen haben, den verschiedenen Gruppierungen. Das ist ja jedem selber überlassen. Ich finde es einfacher, weil man natürlich geballt viel mehr Intelligenz hat und viel mehr wuppen kann, wenn man irgendwas Größeres hat.
Und wahrscheinlich sich auch viel, viel besser austauschen kann. Und der eine hat die Erfahrung, der andere jene. Und einfach, sind viele Menschen, viele unterschiedliche Situationen. Und wahrscheinlich macht dann eben auch Erfahrung wesentlich aus an der Stelle.
Richtig. Aber das ist auch echt schön, weil die Vernetzung funktioniert hier. Also zumindest was das Stadtgebiet Ulm angeht, sehr gut. Mit den Helfernkreisen außenrum, das ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig, weil die sind oft im Alb-Donau-Kreis und auch weit verteilt und so. Aber an sich funktioniert es wirklich gut.
Wo sind jetzt die Punkte, wo du sagst, hier gibt es eklatant Probleme oder Schwierigkeiten, hier könnte man vielleicht auch, wenn jemand zuhört mit irgendeiner Unterstützung, sei es durch Sponsoren oder sei es auch durch Politik, irgendwie noch was bewegen, gibt es irgendwo Punkte, die dir jetzt unter den Nägeln brennen, wo du sagst, hier bräuchten wir dringend Abhilfe, hier ist irgendwo Not an Mann oder beziehungsweise an Frau oder einfach...
Also das Thema, das jetzt uns weiter beschäftigen wird, das habe ich ja vorhin schon genannt, das sind die Personen, die jetzt so ein bisschen... an einem Punkt angekommen sind, wo es nicht mehr vor und nicht mehr zurückgeht.
Ja.
Um die müssen wir uns jetzt kümmern, weil sonst das ist ein Pulverfass auf Dauer, wenn jemand nichts zu tun hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Da müssen wir ran jetzt. Wir müssen an die Situation im Mehringerweg ran.
Das ist die Wohnsituation, die du angesprochen hast.
Dass die Wohnsituation irgendwie entspannter wird, dass Leute, die, weil da sitzen halt echt Leute, die haben keine Zukunftsperspektive, da sitzen Leute, die haben psychische Schwierigkeiten und Leute, die arbeiten alle auf einem Fleck, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Und ja, da müssen wir einfach ran, da hoffen wir, dass wir dann auch Unterstützung bekommen. Das ist so der Zukunftsplan.
Ja. Das macht Gedanken.
Wir machen mal einen ganz kurzen Quick Break, sind in 3 Minuten wieder da und dann noch mal einen kurzen Blog hier bei der Plattform der Radio Free FM.
Ihr hört Radio Free FM, hier ist die Elena Flügel.
Ihr hört Radio Free FM und hier ist Josef Adhinau.
Perfekt, genau. Wir haben noch ungefähr knappe Viertelstunde hier der Plattform. Wir waren gerade dabei, das Thema, wo kann man euch noch unterstützen, wo kann man euch auch helfen. Wollen wir dazu noch irgendwie was vertiefen? Ist da noch ein Punkt, was mich interessieren würde, wie ist das jetzt in Bezug auf, ich meine, Elena, du warst selber auch schon ein bisschen politisch aktiv, kann man dazu sagen, wie ist so der Kontakt in die Politik? Gibt es da auch Unterstützung seitens hier Gemeinderat und Parteien oder wie funktioniert das in Ulm aus deiner Sicht?
Also wir sind ein überparteilicher Verein, das muss man an dieser Stelle betonen.
Ja.
Nee, also ich glaube, die Parteien sind da alle offen und der Gemeinderat ist auch offen, wie man ja jetzt auch an der letzten Entscheidung diesbezüglich sehen kann, was den sicheren Häfen angeht.
Da wollte ich gleich drauf kommen.
Genau. aber wir versuchen da jetzt nicht irgendwie parteiisch in irgendeine Richtung zu sein, auch wenn...
Meinte ich jetzt auch gar nicht auf spezifisch, sondern deswegen sagte ich auch Gemeinderat und der Punkt war einfach, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr da auch an der Stelle die Unterstützung bekommt und Ansprechpartner habt und das an der Stelle so funktioniert oder ob man da auch noch irgendwie sich Besseres vorstellen kann.
Das Tolle ist ja auch, dass es in Ulm zum Beispiel den internationalen Ausschuss gibt, bei dem auch über solche Themen gesprochen wird, an dem sachkundige Bürger sitzen können. Einer von uns hat sich darauf auch jetzt beworben. Mal gucken, ob es klappt. Das ist schön. Also ich glaube, Ulm ist da wirklich eine ganz gut eingespielte Sache, dass man da die Akteure einfach an vielen verschiedenen Orten irgendwie gleichzeitig hocken und viel Netzwerk da ist und dann kann man das eigentlich recht gut miteinander
machen. Thema, was du gerade angesprochen hast, Ulm hat vor kurzem der Gemeinderat eine Deklaration verabschiedet, dass man Ulm zu einem sicheren Hafen deklariert. Das heißt, Menschen hier nach Ulm holen kann oder beziehungsweise ihnen Aufnahmen gewährt, die also quasi auf den Schiffen irgendwo ankommen und dann einen dringenden Hafen suchen. Das Thema überhaupt, wir hören es und lesen es ja in der Presse, jetzt in Italien ist der Innenminister, der Salvini, aus der Regierung raus, neue Situation vielleicht, ich weiß noch nicht, wie es auswirkt, aber zumindest einmal die Problematik, es kommen Menschen mit Schiffen an, ist ja tagtäglich immer noch präsent. Und die Frage ist, hat sich dann in Bezug auf sichere Häfen schon was getan? Ich weiß, wir hatten hier im Lokaltermin am 4. August gesprochen, da hieß es ist gut, dass die Formulierung diese Absichtserklärung jetzt da ist, aber es kommt jetzt auf die Konkretisierung an. Es muss ein Bundesinnenminister Seehofer noch in der Umsetzung, glaube ich, irgendwas mit beisteuern und dann irgendwann kann das so ins Rollen kommen, dass das funktioniert. Deswegen so jetzt nach ein paar Wochen auch an mich die Frage, spürt ihr davon irgendwas oder hat es in Ulm konkret irgendwie schon praktische Auswirkungen, konnte irgendwas besser laufen? Sind schon Menschen, die aufgrund dessen, dass wir in sicheren Hafen sind, nach Ulm gekommen? Oder wie?
Ich glaube, es gibt noch überhaupt gar keinen Fall, der nach Deutschland gekommen ist, aufgrund der Initiative Sichere Häfen. Mhm. Aber das ist ja auch noch nicht, da sind wir noch nicht. Also der erste, ich bin nicht bei der Seebrücke, deswegen kann ich da nur halbwegs brauchbare Informationen liefern, aber das geht erstens darum, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier, wir als Stadt ziehen uns solidarisch für die Geflüchteten, die im Meer sind. Wir finden es schlecht, dass Menschen ertrinken müssen im Meer. Wir finden es schlecht, dass Leute kriminalisiert werden dafür, dass sie Menschen helfen. Da geht es erstmal um den ersten Schritt und die anderen Schritte, dass Leute tatsächlich dann in die verschiedenen Städte gebracht werden. Ist meiner Meinung nach, also meines Wissens nach, noch nicht passiert, aber da kommt man dann vermutlich irgendwann mal schon hin.
Ich habe so eine Erinnerung beim letzten Lokaltermin, dass wir gesprochen haben, dass mittlerweile 80 Städte, glaube ich, in sicheren Hafen, sich zum sicheren Hafen deklariert haben und also Menschen dann aufnehmen wollten. Das heißt jedenfalls von dir klar Aussage, es hat in Bezug auf die Praxis noch nicht wirklich irgendwie sich was verändert. Und also ihr spürt zumindest nichts. Und es war in dem Lokaltermin auch so ein bisschen der Gedanke, dass man gesagt hat, Mensch, dann lasst uns einfach mal einen Bus darunter schicken. Der soll einfach die Menschen, die da ankommen, aufnehmen und nach Ulm bringen. Das war mal so eine Vision oder so eine Idee.
Was ich toll fände, wäre, wenn wir mal einen Bus nach Lesbos schicken würden und da ein paar Leute herbringen würden.
Ja, das wäre ganz konkret. Ich glaube, da ist die Anlandesituation akut. Ne? Da war gerade auch letzte Woche ein Vortrag in Ulm. Ja.
Der Herr Dr. Bialas war da unten. Jetzt gerade erst wieder und die Situation ist prekär wie immer. Also die hygienischen Bedingungen sind dort schlecht. Die Kinder können nicht in die Schule gehen. Die Hoffnungslosigkeit, wo man hinguckt, Gewalt, ist furchtbar. Und in Europa.
Genau, ich sehe nach wie vor eigentlich auch, wenn du gerade jetzt Europa und die Politik ansprichst, so das Thema irgendwo mit Verteilung, mit Quoten, irgendwann hört gar nichts mehr. Irgendwie die Problematik scheint nach wie vor offen zu sein. Ja, oder ich weiß nicht, ob es auf politischer Ebene irgendwelche Gespräche gibt. Ich meine, man hört, der Innenminister Seehofer sagt, dass es also Aufnahmen in Deutschland geben soll. Irgendwie sogar vielleicht ungewohnte Töne, dass man
Da war ich tatsächlich auch sehr erstaunt.
Ja, also hat sich ein bisschen schon irgendwo was geändert, oder?
Ja, nee.
Aber auf europäischer Ebene ist die Problematik, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr schwierig.
Ja, ich meine, das ist halt auch schwierig, sich da zu einigen, weil manche Länder wie Ungarn ja dann komplett dagegen sind. Mhm. Ja, das ist schwierig. Deutschland hat die Türen aufgemacht. Viele sagen, das hätten sie so nicht machen sollen. Auf der anderen Seite, was hätte man machen sollen? Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir gleichzeitig auf humanitärer Ebene uns bewegen und gleichzeitig irgendwie mit den Europäern einen Deal aushandeln. Aber ob da jetzt der Herr Seehofer der beste Ansprechpartner ist, weiß ich auch nicht.
Ja. Wie ist die Situation aktuell in Syrien? Krieg ist nach wie vor. Hast du noch Familie, Bekannte, Verwandte zu Hause?
Ja, schon.
Ja.
Ich komme ursprünglich aus Daraa.
Wie heißt der?
Daraa heißt es.
Ja.
Es ist in Syrien.
Aha.
Und da ist es nicht so ganz klar in der Stadt, aber ich habe in Damaskus gewohnt. Also Damaskus ist nicht so, gibt es kein Problem wie vorher und Krieg und Raketen und so. Mhm. Aber es gibt immer noch die Kontrolle, es gibt immer noch die Militärmenschen, die Leute irren oder keine Ahnung. Es gibt immer noch keinen Strom, es gibt immer noch kein Wasser. Mhm. Also wenn ich mit meiner Familie telefonieren wollte oder so, dann hat man vielleicht 2 bis 4 Stunden am Tag Strom. Ja, also wenn jemand auf eine Kontrolle ist, dann ist es, ja, die machen die Leute Angst und ja, also es ist schon also kein Krieg, aber das ist die Leute, die mit Militär sind oder keine Ahnung, kein, ja, so ich hoffe, das, was die meine Eltern und so erzählen. Ja, so ist die Situation.
Wie siehst du die Perspektive für das Land oder auch für die Gegend? Ich meine, im Augenblick ist nicht abzusehen, wo das hinausläuft. Also ist irgendwo mal irgendeine Entwicklung in Sicht, wo du sagst, am Ende...
Frieden?
Genau, das ist genau der Punkt. Und auch da irgendwo eine Perspektive, dass mal irgendwo eine Ruhe einkehrt und auch die Menschen irgendwo wieder eine Perspektive auf die nächsten Jahre irgendwo entwickeln können. Oder ist das hoffnungslos? Oder wie schätzt du das?
Dass die Leute sich entwickeln. Ja. Glaube ich das nicht, weil das ist keine, sag ich mal, offene Land. Das ist nicht wegen die Leute, sondern das ist von der Religion.
Regierung,
ja. Wegen der Regierung, das ist, es gibt die Chance nicht, dass die Leute sich entwickeln oder so. Zum Beispiel, dass es die Kinder in der Schule oder die können ihre Hobbys nicht zeigen oder was sie sich interessiert oder keine Ahnung. Das ist vor Zukunft, ist es wichtig, dass die gucken um die Kinder, was sie brauchen und was sie sich interessieren, um das alles zu entwickeln. Andererseits, das ist keine Ahnung, wie das...
Was würdest du jetzt sagen, was kann
ich
jetzt...
Habe ich die Frage nicht verstanden.
Ja, aber was kann ein Land wie Deutschland tun? Gibt es eine Möglichkeit oder gibt es da gar nichts, irgendwie, was man tun kann, um irgendwie beizutragen, dass man vielleicht irgendwo auch in der Situation oder in der Gegend dort...
Das ist einfach... Ja, also wenn das die Deutschland tun, also das ist einfach... Das konnte keiner tun, aber
ja.
Was wäre schon gut, um das besser zu machen, dass es kein Al-Assad in Syrien ist und dann einfach demokratische Auswahl und dann wäre einfach alles gut, ohne dass es die Al-Assad und seine Familie und was es um ihn geht und es ist die Leute, die einfach die Wolke Angst machen und also ich habe vorher gemeint, das ist mit den Kindern und so. Das meine ich, das gibt die Chance für die Kinder oder die Studenten oder irgendjemand, ihre Karriere oder zu zeigen. Es gibt das nicht, das ist zu entwickeln. Und das wollen wir nicht. Also ich habe das hier, ich bin seit 3 Jahren in Deutschland.
Also ich glaube, ich verstehe, die Freiheit ist einfach auch nicht da. Sie selber zu entwickeln.
Genau,
und?
In Syrien habe ich nicht nach Freiheit nachgedacht oder irgendwie, ja. Weil ich habe die Möglichkeit nicht, das nach Freiheit zu denken oder irgendwie so zu sagen.
Ich hatte ganz am Anfang, oder was heißt ganz am Anfang, bei irgendeiner Wahl war das, da hatte die Merkel hier mal so eine Vorstellung in Ulm und wir sind mit ein paar Syrern auf den Marktplatz gegangen und haben uns diesen Vortrag von der Frau Merkel angeguckt. Mhm. Und danach haben die Syrer applaudiert und einer hat zu mir gesagt, das war das erste Mal, dass ich auf einer politischen Veranstaltung geklatscht habe, weil ich wollte und nicht, weil ich musste. Mhm. Und das fand ich sehr eindrücklich.
Und das ist schon, also wenn ich zum Auswahl in Syrien gehe, ich muss es nicht hingehen, weil ich weiß, dass es Al-Assad wird gewonnen.
Ja.
Und da fühlt man sich, dass es egal, was ihr macht, ihre Stimme hört nicht zu. Und ich wollte, wenn ich hingehe, dass ich was ändern kann oder was machen. Und das gibt es nicht in der Situation, was es jetzt in Syrien geht. Und 9,999, das ist Al-Assad-Prozent, dass Al-Assad gewinnt. Und die Stimme von den Leuten bin ich gar nicht. Also, egal. Aber ich wollte, dass ich das nicht als Mensch fühle und dass ich meine Stimme holt und das ist einfach, dass ich demokratische Auswahl machen konnte. Aber das,
also auf jeden Fall, was ich daraus erkenne, ist es sehr schwierig. Es ist nicht wirklich irgendwie zu erkennen, ob wie es mal in dem Land weitergeht. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch weiterhin Menschen dann irgendwo flüchten oder zu uns kommen und umgekehrt die da sind, werden wahrscheinlich auch nicht zurück können und wollen, weil das ganz einfach zu schwierig ist.
Auch wenn ich jetzt Abschiebung nach Syrien bekomme, es ist nicht so ganz einfach. Es ist es gibt bei uns, dass es so heißt, Heft Militär oder irgendwas, dass wenn man ins Militär geht, dann gibt es das Heft und
das ist eine Pflicht.
Genau, ins Militär. Pflicht Militär. Und wir Bruder hat und so, da muss ins Militär und das wollte keiner natürlich, weil ich möchte keinen anderen Menschen töten oder schießen oder keine Ahnung. Und wenn jemand mit Militär ist, dann muss ich das machen. Ist es, geht normal Menschen hin, also wie ich und so, und dann geht direkt ins zum und ja, also das wollte keiner.
Ja. Ja. Schauen wir, wie es weitergeht. Wir sind mit unserer Plattform auch dann für heute schon wieder durch. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder haben wir eigentlich alles wesentlich behandelt? Dann sage ich ganz herzlichen Dank für heute. Mein Name ist Michael Trost und ihr sagt nochmal, wer ihr wart.
Elena Flügel.
Muss ich mal hinauf.
Das war die Plattform für heute. Vielen Dank.
Danke. Okay.
Tschüss.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.